Donnerstag, 18 Uhr. Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tippet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch
Sonja Putz
und Bernd During.
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit gewinnt die Kommunistische Partei Chinas immer größeren Einfluss in Deutschland. Was passiert da und wie ist das möglich?
Diesen Fragen widmen wir unser heutiges Titelthema Alles China oder was?
Dazu bringen wir wieder Meldungen, Terminhinweise und natürlich Musik. Die kommt heute von Joe Cocker.
Alles China oder was? Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Ein Beitrag der Tibet-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm.
Die Folgen von Chinas Einflussnahme sind nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich und sie lassen sich mit Methoden der Sozialwissenschaft nur schwer belegen. Dennoch sind sie vorhanden und können katastrophale politische und psychologische Auswirkungen haben, schreibt Andreas Fulda, Dozent einer britischen Universität, in der letzten Ausgabe des Brennpunkt Tibet.
Was passiert da? Ein wichtiger Faktor der Beeinflussung besteht darin, dass die Kommunistische Partei Chinas, wir werden sie ab jetzt KPCH oder einfach die Partei nennen, ihr in China bewährtes Zensursystem auf die Welt ausdehnt. Das beruht darauf, dass sich einzelne Individuen, aber auch ganze Institutionen dem Druck der KPCH beugen und auch bereit sind, Selbstzensur auszuüben. Betroffen ist die ganze Welt. Wir wollen uns aber hier auf Beispiele aus Deutschland beschränken.
Grund für das Streben Chinas nach Zensur oder besser noch nach Selbstzensur in der ganzen Welt ist die Entschlossenheit der Partei, die internationale Ordnung umzugestalten und die Welt nach ihren Vorstellungen zu ändern. Um den bestehenden Widerstand gegen das chinesische Machtstreben zu brechen, sucht die Partei Verbündete, bringt Kritiker zum Schweigen und unterwandert westliche Institutionen, stellt das Autorenduo Hamilton und Ohlberg fest.
Auslöser für diese Politik war der Zusammenbruch der Sowjetunion. Für China, in den Augen seiner Führung, ein unerwarteter Schock, der es in seiner Substanz gefährdete. Plötzlich sah sich die KPCH überall von Feinden umgeben, die es entweder neutralisieren oder besiegen musste.
Um ihre Herrschaft abzusichern, Zitat, will die Partei Bündnisse umformen, die Vorstellung von der Welt durch China umgestalten, seinen globalen Einfluss erhöhen und China zur wichtigsten globalen Macht machen, so Hamilton und Ohlberg.
Ein Werkzeug für die Umsetzung seiner politischen Pläne sieht die Partei in westlichen Eliten, die entweder Chinas Vormachtstellung begrüßen oder sich mit ihr abfinden.
Die neue Ära Xi Jinpings, eine Gefahr für die freiheitlichen Gesellschaften. Um die Jahrtausendwende, zur Zeit von Xis Vorgänger Hu Jintao, gab es in China noch eine Zeit relativer Offenheit, in der chinesische Akademiker ziemlich frei sprechen und NGO-Aktivisten sich offen für soziale und politische Reformen einsetzen konnten.
Auf dem Parteitag 2017 versprach Xi Jinping, dass China nun ins Zentrum der Weltbühne treten werde, dass China nicht nur den eigenen Staat, sondern die Globalisierung formen werde, allerdings in seinem Sinn.
Doch schon zu diesem Zeitpunkt sah die Realität anders aus. Xi Jinping hatte seit 2012 eine personalisierte Diktatur errichtet. Er wurde nicht, wie man gehofft hatte, zum liberalen Reformer.
Bereits 2013 nennt ein Dokument des Zentralkomitees der KPCH falsche ideologische Tendenzen, die tabu sind und von den Kadern nicht unterstützt werden dürfen. Dazu gehören unter anderem westliche Werte wie Demokratie, Zivilgesellschaft und westliche Grundsätze des Journalismus. Auch die universellen Menschenrechte werden von der Partei strikt abgelehnt.
Dieses Dokument war nur der Anfang einer Kampagne der KPCH zur Ausrottung von Ansichten, die die Macht der Partei gefährdeten. Als Verschärfung dient ein weiteres Gesetz, das Wissenschaftler bei der Einreise bedroht, sollten sich diese kritisch über das Xi-Regime geäußert haben.
Zur Überwachung der gesamten Bevölkerung kommt die systematische Unterdrückung und Verfolgung von Minderheiten in Tibet, Xinjiang und der inneren Mongolei.
Weltfunk.
Heute mit Sonja Putz und Bernd Turing von der Tibet-Initiative Deutschland und dem Titelthema Alles China oder was?
Die Einheitsfront.
Die Kommunistische Partei Chinas arbeitet nicht nur mit Druck, sondern auch mit finanziellen Anreizen. Laut Jamestown Foundation, einem US-amerikanischen Think Tank, wurden 2019 fast 600 Millionen US-Dollar für Ämter bereitgestellt, die Ausländer und chinesische Gemeinden in Übersee beeinflussen sollen.
Wichtigste Behörde für die Organisation der Auslandsarbeit ist die sogenannte Einheitsfront. Die erste Organisation dieses Namens wurde 1921 von Lenin im Rahmen der Kommunistischen Internationale ins Leben gerufen und diente schon damals der Anwerbung von gesellschaftlichen und politischen Gruppen außerhalb der Partei, vor allem prominenter Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Als Staatschef Xi Jinping 2018 die Auslandsarbeit zur Priorität erklärte, übertrug er diese Aufgabe einer sogenannten Leistungsgruppe zur Einheitsfrontarbeit, die er der Parteiführung direkt unterstellte.
Aufgabe dieser Gruppe ist also nicht nur, die Bürger von Hongkong oder Taiwan zu glühenden Patrioten zu machen, sondern sie ist viel umfassender. Auch im Ausland lebende Chinesen sollen dafür gewonnen werden, um die Narrative der KPCH in den Gastländern zu verbreiten und in deren Forschung einzudringen.
Die Einheitsfront teilt die Menschen in drei Kategorien ein: die Avantgarde, die Feinde der Partei und die Unentschlossenen. Mit ihren bedeutenden Geldmitteln will sie die Feinde isolieren und die Unentschlossenen für sich gewinnen. Dabei verteidigt die KPCH ihre Willkürherrschaft mit Zuckerbrot und Peitsche. Wer die Autorität der Partei anerkennt, kann mit Förderung rechnen. Wer das nicht tut, dem drohen harsche Konsequenzen. Hierfür drei Beispiele. Nachdem die EU wegen Menschenrechtsverletzungen Sanktionen gegen China verhängt hatte, wurden europäische China-Wissenschaftler der Denkfabrik Merix in Berlin und zahlreiche Parlamentarier mit Einreiseverboten bestraft.
Noch übler erging es dem damaligen China-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung und studierten Sinologen Kai Strittmatter. Ihm teilte ein chinesischer Beamter mit, dass chinesische Bürger auf seine Berichterstattung emotional und auch gewalttätig reagieren könnten. In einem solchen Falle wäre nicht mit dem Schutz durch die Behörden zu rechnen.
In Europa lebende eingebürgerte Uiguren wurden vom langen Arm der Partei erreicht und zur Herausgabe von Dokumenten gezwungen. Ihnen drohte man mit Problemen in der Heimat, zum Beispiel, dass die Polizei ihren Eltern täglich einen Besuch abstatten könne.
Der Fall Huawei.
Strafmaßnahmen drohte auch der chinesische Botschafter in Deutschland an, und zwar für den Fall, dass die Firma Huawei nicht am Ausbau des deutschen 5G-Netzes beteiligt würde. Dabei ist eine Beteiligung dieser Firma durchaus fragwürdig, denn Huawei wird nicht nur Nähe zum chinesischen Geheimdienst und zum chinesischen Militär nachgesagt.
Die Liste der Vorwürfe gegen Huawei reicht vom Diebstahl geistigen Eigentums in den USA 2013 über den Diebstahl vertraulicher Daten aus der Zentrale der Afrikanischen Union im Jahre 2018 bis zur Spionagetätigkeit eines Mitarbeiters in Polen 2019.
Hamilton und Olberg zufolge hat das Unternehmen den CDU-Parteitag im Dezember 2018 gesponsert. Eine gute Gelegenheit, enge Kontakte zu deutschen Spitzenpolitikern zu knüpfen. Im angeblichen Interesse der Wirtschaft, um die sich die CDU stets besorgt gibt, hat Kanzlerin Angela Merkel gegen den Rat von Sicherheitsexperten und gegen Kritik aus den eigenen Reihen Huawei eine umfassende Beteiligung am deutschen 5G-Netz erlaubt.
Experten zufolge ist das gefährlich. Nicht nur der Abfluss sensibler Daten nach China wird möglich, sondern auch ein sogenannter Kill-Switch, das Herunterfahren ganzer Systemlandschaften durch Huawei, wie Christoph Brandner von der Neuen Zürcher Zeitung feststellt.
Daimlers Kniefall und die Selbstzensur. Die Androhung von Konsequenzen soll vor allem Entscheidungsträger einschüchtern. Vielfach geht die Rechnung auch auf, wie das Beispiel Daimler zeigt. Die Firma hatte einen Ausspruch des Dalai Lama als Tagesmotto in seinen Instagram-Account gestellt, worauf es in Chinas parteigesteuerter Medienlandschaft zu heftigen Protesten kam. Daimler entschuldigte sich sogleich für seinen extremen Fehler.
Ein paar weitere Fälle der Selbstzensur. Herbert Diess, Chef von Volkswagen, wurde von einer BBC-Reporterin auf eine VW-Fabrik in Xinjiang und die Menschenrechtssituation der dortigen Uiguren angesprochen. Diess erklärte, er könne die Situation in Xinjiang nicht beurteilen, er sei sich nicht bewusst, dass die chinesische Regierung Umerziehungslager für 1 Million Uiguren betreibe.
Firmen wie zum Beispiel BASF, die gewaltige Summen in China investiert haben, befürchten Umsatzeinbußen und Verlust ihrer Investitionen, wenn sie die Einflussnahme der Chinesen kritisieren würden.
Auch wir erleben bei unseren Aktionen für Tibet Akte institutioneller Selbstzensur. So haben einige Bürgermeister die Teilnahme an der Aktion Flagge zeigen für Tibet abgelehnt, mit Rücksicht auf die China-Geschäfte größerer lokaler Gewerbesteuerzahler.
Doch nicht nur die institutionelle Selbstzensur von Unternehmen mit Interessen in China kommt der KPCH entgegen, sondern auch individuelle Selbstzensur ist der Partei wichtig. Sinologen zum Beispiel würden bei einem Einreiseverbot nach China ihre Arbeitsgrundlage verlieren. Also schweigen sie. Für alle, die sich verbiegen müssen, die gegen ihre Überzeugung, gegen ihr Gewissen handeln, besteht auf längere Sicht die Gefahr, dass die Psyche Schaden nimmt.
Weltfunk. Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und dem Titelthema Alles China oder was?
Die China-Versteher.
Diese besondere Gruppe besteht aus Personen oder Organisationen, die eine meist wirtschaftlich motivierte Kooperation mit China betreiben und dabei bewusst die Bedingungen des Zensurregimes der KPCH in Kauf nehmen. Hamilton und Olberg weisen noch auf ein anderes Motiv hin, das vor allem ausländischen Botschaftern in China vermittelt wird. Der Glaube an die eigene Besonderheit und Wichtigkeit macht Menschen anfällig für die Verführung durch die KPCH.
In ihrem Essay »Die China-Versteher und ihre deutschen Freunde« stellt die Journalistin Sabine Pamperin fest, die Unterstützung für das chinesische Regime in Deutschland käme aus zwei unterschiedlichen Lagern. Das seien einmal linke Politiker und Publizisten, die oft eine anti-amerikanische Einstellung hätten, und zum anderen die oben genannten einflussreichen Wirtschaftsvertreter. Greifen wir ein paar Beispiele heraus.
Da ist der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder. Nach Ende seiner Amtszeit wurde er unter anderem zum Berater des chinesischen Außenministeriums ernannt. Heute verbringt er viel Zeit in China und hilft der KPCH, Beziehungen zu europäischen Unternehmen zu knüpfen, wie Hamilton und Olberg berichten.
Schröder kritisierte nicht nur 2007 die Bundeskanzlerin für ihr Treffen mit dem Dalai Lama. Schon 2001 äußerte er vor einem China-Besuch deutschen Medien gegenüber, er habe es satt, die chinesische Seite mit Listen politischer Gefangener zu belästigen.
Zum Kreis der China-Versteher passt auch ganz ausgezeichnet der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich. Er äußerte in einem Interview des Deutschlandfunks:
Nein, China ist keine Diktatur. China ist ein Staat, in dem im Wesentlichen eine Partei, nämlich die Kommunistische Partei, herrscht. Wir haben das einfach so zur Kenntnis zu nehmen.
Einen schöneren Freibrief kann sich die KPCH nicht wünschen. Und das ausgerechnet vom Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags.
Bleiben wir noch ein wenig bei Hans-Peter Friedrich. Der ist jetzt auch Vorsitzender des 2020 gegründeten Elite-Netzwerks China-Brücke.
Wir sind überzeugt, dass eine intensive Befassung in Deutschland und Europa mit China als globaler Führungsmacht des 21. Jahrhunderts unerlässlich ist. Steht auf der Homepage aber auch, dass man überparteilich und unabhängig von staatlichen Institutionen in Deutschland und China sei. Wer's glaubt?
Der Autor Andreas Fulda vermisst Berichte über Veranstaltungen und die Finanzierung des Netzwerks. Die mangelnde Transparenz und die guten Beziehungen des Vorsitzenden Hans-Peter Friedrich zur KPCH seien ihm Anlass zur Sorge. Verständlich.
Die nächsten Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Ein Anlass, auch den IOC-Präsidenten Thomas Bach als China-Versteher zu würdigen.
Trotz der Menschenrechtsverletzungen, die sich die chinesischen Machthaber im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking zu Schulden kommen ließen, schon damals schwieg das IOC, wurden die Olympischen Winterspiele 2022 erneut an China vergeben. Doch nutzt der IOC-Präsident die Gelegenheit, um die Einhaltung der Menschenrechte und der olympischen Grundwerte einzufordern? Nein, Thomas Bach schweigt.
Hanno Schädler von der Gesellschaft für bedrohte Völker spricht Klartext. Thomas Bach tritt mit seinem Schweigen zum Völkermord der chinesischen Regierung nicht nur die Werte der Olympischen Charta mit Füßen, sondern missachtet auch die Stellungnahmen vieler UN-Experten. Wenn er sich nicht vollends lächerlich machen will, muss Thomas Bach Farbe bekennen und den Völkermord an den Uiguren verurteilen.
Die Konfuzius-Institute.
Auch diese sind ein Instrument, mit dem China massiv Einfluss in Deutschland und in der Welt ausüben kann. Viele dieser Institute sind an deutsche Universitäten gekoppelt. Offiziell haben sie die Aufgabe, chinesische Sprache und Kultur zu vermitteln.
Zentrale der Konfuzius-Institute ist das Hanban in Peking und dieses untersteht dem chinesischen Propagandaministerium. Hanban-Beraterin Zhang Jing hat sich zum Zweck der Institute geäußert. Wir wollen, dass die Konfuzius-Institute unsere Vision in die akademische Welt bringen. Wir hoffen, dass die Sinologie sich mehr mit chinesischer Politik und Wirtschaft beschäftigt. Es gehe vor allem darum, die Ideen Chinas in den westlichen Diskurs einzuspeisen. Das sagt klar, was China mit den Konfuzius-Instituten wirklich erreichen will.
Zumindest teilweise scheint die Botschaft Chinas auf fruchtbaren Boden zu fallen. Es ist erschütternd, wenn Mechthild Leutner, langjährige Leiterin des Konfuzius-Instituts an der Freien Universität Berlin, die Internierungslager für Uiguren als berufliche Aus- und Weiterbildungszentren und als Deradikalisierungszentren bezeichnet.
Dies geschah im November 2020, ausgerechnet vor dem Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Der Weltjournalist Maximilian Kalkhoff kritisierte ganz richtig, dass Mechthild Leutner das Täter-Opfer-Verhältnis auf den Kopf stelle.
Ein wenig scheint jedoch die Popularität der Konfuzius-Institute bei uns zurückzugehen. Mittlerweile haben die Universitäten in Trier und Hamburg ihre Zusammenarbeit mit dem Institut beendet. Unterstützer für die neue Seidenstraße.
Auch das chinesische Seidenstraßenprojekt ist ein Werkzeug massiver Einflussnahme. Das gewaltige Netzwerk von Straßen, Eisenbahn- und Schifffahrtslinien zieht sich von China ausgehend heute bereits quer durch Asien bis weit hinein nach Westeuropa. Die dahinter stehenden Absichten erklären Hamilton und Olberg so.
Gegenüber der Außenwelt sprechen Staatspräsident Xi und andere Mitglieder der chinesischen Führung über eine für alle Seiten vorteilhafte Kooperation oder etwa über eine große Familie in harmonischer Koexistenz. Aber in den Diskussionen daheim geht es um die Frage, wie China eine globale, diskursive und geostrategische Vormachtstellung erringen kann.
Die Journalistin Didi Kirsten Tatlow fand heraus, dass zu den wichtigsten Dachorganisationen für Partnerschaften mit China die Arbeitsgemeinschaft Deutscher China-Gesellschaften e.V. gehört.
Deren Gründungsvater und heutiger Präsident ist Kurt Karst. Dass Karst gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Mainz-Wiesbaden ist, zeigt, in welche Richtung die Arbeitsgemeinschaft läuft. Von ihr kam dann auch Werbematerial für die Seidenstraße inklusive Xi Jinpings Propagandasprüchen.
Vizepräsident der AG Deutscher China-Gesellschaften ist Johannes Pflug. Der war nicht nur SPD-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Duisburg, sondern auch 15 Jahre lang Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im Bundestag.
Johannes Pflug ist auch Mitbegründer und Vorsitzender des China-Business-Netzwerks Duisburg CBND. Laut Hamilton und Ulberg arbeitet das mit dem dortigen Konfuzius-Institut zusammen. Dass Pflug gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des vorhin erwähnten Netzwerks China-Brücke ist, vermag nicht mehr wirklich zu überraschen.
Übrigens, auf der Webseite des CBND findet man Pflugs Konterfei und den Satz: Er ist der Impulsgeber für die China-Strategie der Stadt Duisburg. Kein Wunder, dass die ihn zu ihrem China-Beauftragten ernannt hat.
Duisburg ist einer der Endpunkte der neuen Seidenstraße. Es bezeichnet sich als deren integraler Bestandteil. Vordergründig mag diese Zusammenarbeit für die Stadt und ihre Einwohner wirtschaftliche Vorteile bringen. Auch in Düsseldorf, Hamburg und zahlreichen anderen deutschen Städten hat man sich auf Kooperationen mit China eingelassen.
Ein bedenkliches Fazit ziehen Hamilton und Olberg. Während die Bundesregierung die Seidenstraßeninitiative mit Sorge betrachtet und sich davor hütet, das chinesische Vorhaben gut zu heißen, hat die KPCH mehr als genug deutsche Lokalpolitiker gefunden, die das Projekt unterstützen und wissen, wie man die eigene Regierung unter Druck setzen kann, damit diese ihre Haltung ändert.
Wir sehen noch eine andere Gefahr. Die Partner der Chinesen werden erpressbar. Jüngstes Beispiel. Am 18. Oktober war im Heute-Journal des ZDF zu sehen, dass Aktivisten beim Entzünden der Olympischen Flamme eine Tibet-Flagge präsentierten und gegen die Vergabe der Spiele nach China protestierten.
Wie Students for a Free Tibet.org meldet, wurden die drei Aktivisten festgenommen. Aber auch außerhalb des Geländes wurden vier Tibet-Aktivisten auf Anweisung angeblich chinesischer Botschaftsangehöriger durch die griechische Polizei festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die vier auf einem öffentlichen Bürgersteig, protestierten nicht und trugen keine politischen Utensilien bei sich.
Griechenland betreibt Infrastrukturprojekte in Kooperation mit der Volksrepublik China. Unter anderem gehört der Hafen von Piräus seit 2016 der chinesischen Reederei COSCO. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Deutschland sollte aufmerksamer sein. Zusammenfassend kann man mit Hamilton und Olberg sagen, gestützt auf seine wirtschaftliche Macht übt China diplomatischen Druck aus, wendet Überredungskunst an, betreibt Einheitsfrontpolitik und sogenannte Freundschaftsarbeit. Es manipuliert Medien, Denkfabriken und Universitäten. Der Druck der KPCH und die dadurch bedingte Selbstzensur seitens deutscher Institutionen und Einzelpersonen führen hier zu politischen und psychologischen Schäden.
Indem man die KPCH unwidersprochen gewähren lässt, unterstützt man einerseits das offizielle China dieser Partei, andererseits wird das inoffizielle China, das heißt diejenigen, die sich für größere Autonomie gegenüber der Partei einsetzen, ins Abseits gedrängt.
Wer zur Ideologie und den Praktiken der KPCH schweigt, verhält sich unethisch. Denn er verschafft dem chinesischen Einparteienstaat den Anschein der Normalität und er entzieht gleichzeitig den Opfern die notwendige Unterstützung. Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland sollten viel mehr hinterfragen, warum ihre Politiker sich so oft dem Druck Chinas beugen und der KPCH nach dem Mund reden. Deutschen Bürgern sollte es nicht recht sein, wenn chinesische Fotografen in der Gethsemane-Kirche in Berlin die Witwe des Nobelpreisträgers Liu Xiaobo bei einer Trauerfeier ihm zu Ehren ungehindert fotografieren konnten.
Deutschen Bürgern sollte es nicht recht sein, dass die chinesische Gemeinde in Deutschland ständiger Einflussnahme ausgesetzt ist oder dass man sie unter Druck setzt, indem man in China verbliebene Verwandte bedroht. Auch Tibeter, Mongolen, Uiguren und andere Menschen aus chinesischen Einflussgebieten sollten in Deutschland frei leben können. Das Vorgehen in Hongkong und die Bedrohung Taiwans sollten uns nicht gleichgültig sein.
Was kann geschehen, um die KPCH nicht noch weiter zu stärken?
Einige Politiker, leider noch wenige, mahnen, Deutschland solle sich in seiner Politik kritischer gegenüber China verhalten und auch die Beziehungen zu Taiwan stärken.
Auch in der Wirtschaft gibt es Ansätze dafür, dass nicht nur der Gewinn im Vordergrund steht. So will der Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft durch Einfuhrstopps bei Nichteinhaltung der Menschenrechte in globalen Lieferketten dafür sorgen, dass Zwangsarbeit ausgeschlossen wird.
Eine Umfrage der Körperstiftung ermutigt die deutschen Eliten, mehr Zivilcourage zu entwickeln und unsere Demokratie entschlossener zu verteidigen. Im Jahr 2019 stimmten 76% der Befragten der Meinung zu, dass sich Deutschland für seine demokratischen Werte, zum Beispiel in Menschenrechtsfragen, China gegenüber wesentlich stärker einsetzen sollte, auch wenn dies zu wirtschaftlichen Einbußen führen könnte. Der Austausch im Bereich Technologie und Wissenschaft muss Themen ausschließen, die auch militärisch relevant sein könnten. Und schließlich müssen wir jede chinesische Investition in deutsche Unternehmen begrüßen, unabhängig davon, wie viel Know-how abgegriffen werden kann und wohl wissend, welchen Beschränkungen deutsche Investoren in China ausgesetzt sind.
China setzt seine Wirtschaftskraft wie eine Waffe ein. Die wirtschaftliche Erpressung erweist sich als sehr wirksam, verzerrt die Entscheidungen gewählter Regierungen, schüchtert Bürokraten ein, bringt Kritiker zum Schweigen und macht Unternehmen abhängig. Der Westen muss sich diesem Druck entgegensetzen und, wenn es nicht möglich ist, die Verbindung abbrechen, sagen Hamilton und Olberg. Und sie wissen auch,
jedes Land wird einen Preis dafür zahlen müssen, dem Druck des chinesischen Regimes zu entgehen, aber langfristig wird es sich lohnen.
Auf zwei Bücher möchten wir hinweisen, denen wir viele Informationen verdanken. Von Cliff Hamilton und Mareike Olberg, Die lautlose Eroberung, wie China die westlichen Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. DVA, Stuttgart 2020.
Ja, wir haben uns den Untertitel dieses Buches für unsere Sendung ausgeliehen.
Und von Kai Strittmatter, Die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert. Piper Verlag, München.
Ferner haben wir Gedanken übernommen von Andreas Fulda und David Missal aus Brennpunkt Tibet, Ausgabe 2, 2021, sowie von Clemens Ludwig aus Brennpunkt Tibet, Ausgabe 3, 2020.
Weltfunk. Nun zu unserer Medienschau. 27. Oktober 2021. Eigentlich hatten die Konfuzius-Institute an den Universitäten Duisburg-Essen und Hannover für diesen Tag zu einer Online-Lesung eingeladen. Vorgestellt werden sollte das Buch Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, von Stefan Aust, heute Herausgeber der Welt, und Adrian Geiges, langjähriger China-Korrespondent. Doch es kam anders.
Unsere Kooperationsuni in Wuhan hat uns freundlich dargelegt, dass sie es nicht gut fände, wenn wir eine solche Veranstaltung durchführen, begründete Markus Taube vom Konfuzius-Institut Duisburg die Absage der Veranstaltung.
Doch auch der chinesische Generalkonsul in Düsseldorf soll sich eingeschaltet haben. Interessant ist die Begründung, mit der Spiegel Online eine Mitarbeiterin der Konfuzius-Institute zitiert. Über Xi Jinping kann man nicht mehr als normalen Menschen reden. Er soll jetzt unantastbar sein und unbesprechbar.
Das sei nicht die Position der Konfuzius-Institute und ihrer chinesischen Partner. Vielmehr hätten diese Druck von ganz oben bekommen.
Guter Ausgang. Die Uni Duisburg-Essen ist mit ihrem Ostasien-Institut als Gastgeber eingesprungen, sodass die Lesung zumindest dort stattfinden konnte. Und die Uni Hannover verhandelt mit dem Verlag über einen neuen Termin. Die Spitzen beider Unis akzeptieren die Eingriffe nicht und wollen mit den jeweiligen Konfuzius-Instituten Gespräche führen.
Wir meinen, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Es ist höchste Zeit, diesen Spuk zu beenden.
Nach allen erschreckenden Meldungen über das Vorgehen der Kommunistischen Partei Chinas und ihren zunehmenden Einfluss auch in Deutschland, ermutigt die folgende Meldung aus Brennpunkt Tibet 2021, die wir zusammengefasst wiedergeben.
Klare Worte fand der Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages zum 70. Jahrestag der Unterzeichnung des 17-Punkte-Abkommens von 1951, in dem China den Tibetern umfangreiche Rechte garantiert.
Das politische System Tibets ist entgegen dem Vertrag völlig abgeschafft worden. Das 17-Punkte-Abkommen diente nur der Ausdehnung der Macht der chinesischen KP, nicht dem friedlichen und gleichberechtigten Zusammenleben, stellt der Ausschuss fest und fordert, die Menschenrechtsverletzungen gegenüber allen religiösen und ethnischen Minderheiten in der VR China und die massiven Einflüsse in das religiöse und kulturelle Leben sowie die persönliche Freiheit sind sofort zu beenden.
Für diese Resolution stimmten CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 die Grünen. Dagegen stimmte die Linke, die AfD war abwesend.
Zum Abschluss noch einige Hinweise. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de.
Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich dazu eingeladen. Kontaktaufnahme über www.tibet-initiative.de/Regionalgruppe Ulm.
Als Ersatz für den ausgefallenen Termin im September gestaltet unsere Regionalgruppe am 13. Dezember das ökumenische Friedensgebet im Ulmer Haus der Begegnung.
Montag, 13. Dezember 2021, 18.30 Uhr, Haus der Begegnung, Grüner Hof 7, 89073 Ulm.
Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, 30. Dezember 2021 um 18 Uhr.
Das Manuskript zum heutigen Titelthema schrieb Irmgard Weihrauch, Bearbeitung für den Weltfunk, Sonja Putz und Bernd During, die auch am Mikrofon waren.
Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Amelie Schwab.
Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 30. Dezember, hier bei Radio Free FM.
Bleibt bis dahin gesund!